Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.
Ich möchte weiterlesen in Kapitel 3, Vers 33 bis 38. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr, und er spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria und sagte, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Sie sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihnen und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt ihre Stadtmauer ein. Ich überspringe jetzt Kapitel 4, Vers 1. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an der Mauer Jerusalems Fortschritte machte, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sagte, die Kraft der Lastträger schwindet, und es ist noch so viel Schutt da. Wir alle schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Unsere Bedränger aber sagten, sie sollen es nicht erkennen und sollen nichts von uns sehen, bis wir mitten unter sie gekommen sind und sie erschlagen und das Werk zum Stillstand bringen. Ich lese weiter in Vers 8. Ich sagte, Nehemia hat dann einige mit Waffen aufgestellt hinter der Mauer. Und als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte. Da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Judas. Soweit. Ich habe Ihnen gesagt in den letzten Tagen, dass wir oft falsche Vorstellungen haben. Wenn Gott zu wirken beginnt, unser Herr Jesus, dann geht das alles glatt. Dann sind die Widerstände weg. Die Bibel zeigt uns genau etwas anderes. Bei Nehemia, als die Mauer sich zu schließen bekannt, da kamen die Feinde richtig auf den Plan. Das ist interessant, dass auch Paulus schreibt in 1. Korinther 6, Vers 9, eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und dann, und der Widersacher sind viele. Da sehen wir genau das Gleiche, wie der Feind sich aufmacht, nicht untätig bleibt, wo unser Herr am Wirken ist. Ich habe Ihnen vorher gesagt, wir sollen christozentrisch sein, im Blick auf die Gemeinde Jesu. Er soll im Mittelpunkt und im Zentrum stehen. Und deshalb wollen wir den Blick nicht auf den Feind, sondern auf Christus richten. Es ist aber auch wichtig, dass wir die Realität sehen, um dem Feind nicht zu verfallen. Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 2, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir sollen wachsam sein, und die Nehemia-Geschichte zeigt uns, wie wir etwas von der Strategie des Feindes erkennen können. Und da ist jetzt das Erste, der Mauerbau wird durch Unterstellungen und falsche Anklagen durch die Feinde gestört. Das liegt zurück in Kapitel 2. Als Nehemia begonnen hat, haben sie zuerst gesagt, er will sich gegen den König erheben und diese Stadt wieder aufbauen, also eine Revolution hier praktisch anzetteln. In Kapitel 2, falsche Motive sind ihm unterschoben worden. Und das traf ja überhaupt nicht zu. Es ist wichtig, dass wir unsere eigenen Motive immer wieder vor Christus und seinem Wort überprüfen. Ob es uns wirklich nur um ihn geht oder ob wir seine Anliegen nicht für uns selbst missbrauchen. Für ganz andere Zwecke, das kann es auch geben. Aber eine Strategie des Feindes, um uns zu lähmen, ist die Anklage. Und nicht umsonst nennt ihn die Bibel den Verkläger, den Ankläger der Brüder. Und es ist ein Unterschied. Der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Und das kann es auch sehr schmerzhaft sein und führt zur Buße, zum Zerbruch. Aber immer mit dem Ziel, dass wir zu Christus zurückkommen. Dass wir wieder in der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm sind. Das ist das Ziel des Geistes Gottes. Der Verkläger der Brüder, der klagt uns an, um uns zu lähmen und in die Verzweiflung zu bringen. Und so hat der Feind das auch hier bei Mauerbau versucht, durch falsche Anklage dieses Werk zu stoppen. Es ist interessant, wo Menschen in der echten geistlichen Haltung zurück zur Schrift wollen, führt das immer zu Anklage und Unterstellung falscher Motive. Denken Sie an Luther damals. Wenn wir einmal seine Geschichte lesen, was hat er sich anhören müssen? Also sagt er allein die Schrift, dass er sich für etwas Besseres hält, dass er meint, allein die Wahrheit gepachtet haben, im heutigen Deutsch gesprochen und so weiter. Und ich sag's nochmal, wir sollen uns immer wirklich prüfen, ob eine Anklage nicht auch richtig sein kann. Aber dass wir das sehen, der Teufel versucht, den Bau der Gemeinde Jesu und das persönliche Leben durch falsche Anklage zu blockieren. Nehemia ist gar nicht darauf eingegangen, er hat einfach auf seinen Herrn verwiesen, dass er in seinem Auftrag baut. Und es ist die Gefahr, dass wir bei solcher falschen Anklage uns selbst rechtfertigen in falscher Weise und unsere Kraft damit verpulvern, vielleicht dann auch noch ungeistlich reagieren oder verbittert werden und das geistliche Leben gelähmt wird. Andere lassen sich einschüchtern durch falsche Anklage und drehen sich dann nur noch um sich selbst, beginnen das eigene Leben total zu sezieren. Und aus lauter Angst, sie könnten irgendetwas falsch machen, machen sie gar nichts mehr. Und dann kommt alles zum Erliegen. Wenn wir aufrichtig vor dem Herrn stehen, wollen wir uns durch falsche Anschuldigungen nicht aufhalten lassen, sondern froh an seiner Hand unseren Weg weitergehen. Aber passen wir auch auf uns selbst auf, dass wir anderen keine falschen Motive und falsche Anklage unterstellen. Dann die nächste Strategie, die wir hier gelesen haben, der Mauerbau und der Versuch der Entmutigung durch die Feinde. Die haben gespottet, ja was wollen die bauen, wenn da ein Fuchs drüber springt, das Ganze fällt doch wieder in sich zusammen. Sie haben versucht, Nehemia und die Israeliten zu entmutigen bei dem, was sie machen. Und wenn wir die Sache jetzt einmal menschlich nüchtern betrachten, dann war das tatsächlich ein seltsames Unternehmen. Ein Mundschenk war Bauleiter, nicht irgendein qualifizierter Baumeister, sondern ein königlicher Mundschenk war Bauleiter gewesen. Ich habe Ihnen vorher die Namensauflistung gesagt, wie viel unqualifizierte Arbeitskräfte waren da dabei. Und mit so jemand eine so große um bedeutende Stadtmauer wieder herzurichten. Das war menschlich wirklich etwas seltsam. Aber es war nicht Nehemias Sache, sondern der Auftrag seines Herrn. Der Feind versucht uns auf die verschiedenste Weise zu entmutigen. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt, da kommt vielleicht eine Handvoll Gläubiger in einem Raum zusammen, ohne dass man zu irgendeiner Denomination gehört oder sonst etwas. Und dann fragt man sich, ja, hat das überhaupt einen Wert? Was sollen wir schon machen, so klein auf uns selbst gestellt? Die Gemeinde Jesu war in ihrer Geschichte immer wieder dieser Versuch der Entmutigung ausgesetzt. Und es gibt einen Grundsatz für das Leben in der persönlichen Nachfolge und für das Leben in der Gemeinde Jesu, egal was es ist. Entmutigung kommt immer vom Feind und niemals vom Herrn. Das können Sie sich merken, fürs persönliche Leben und das Leben der Gemeinde. Entmutigung ist immer vom Feind und niemals vom Herrn, genauso wie er der Verkläger ist. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn er uns versucht, auf die verschiedenste Art und Weise zu entmutigen. Lassen wir uns einerseits dadurch nicht lähmen, aber lassen wir uns auch auf der anderen Seite nicht dazu verleiten, dass man meint, irgendetwas den anderen beweisen zu müssen oder etwas darstellen zu müssen. Und ich sehe hier auch eine Gefahr. Wir haben ja heute die Gemeindewachstumsbewegungen, die zum Teil auch sehr von liberalen Ideen und Managementdenken geprägt sind. Und da ist die Gefahr, dass man sagt, und als bibeltreue Christen wollen wir jetzt auch etwas bieten und auch eine Gemeinde darstellen, die möglichst schnell wächst und sich verdoppelt. Wir brauchen niemanden etwas zu beweisen, wenn der Feind uns entmutigen will. Die Gemeinde in Korinth war menschlich und äußerlich gesehen zum großen Teil wohl ein armseliger Haufen. Wenn ich mal das so sagen darf, das waren Matrosen gewesen und so weiter. Ganz einfache Leute, die dort zusammengekommen sind. Und da standen sie jetzt in der Gefahr, genau, sie wollten was darstellen vor den anderen. Sie wollten jetzt auch etwas sein in der griechischen Welt, wo Bildung was gegolten hat, wo Philosophie etwas gegolten hat. Was musste der Paulus machen? Er holte sie auf den Boden zurück. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schande mache. Es ist wichtig, wenn es uns ein Anliegen ist, unser Leben, die Gemeinde nach dem Wort Gottes auszurichten, kommt der Punkt, wo der Feind uns entmutigen und frustrieren möchte. Und das müssen wir lernen, geistlich zu durchschauen und den Blick allein auf Christus zu richten und dann im Glauben weitergehen. Psalm 34, Vers 5 bis 6 ist einer meiner Lieblingsstellen, wo David schreibt, wie er in seiner Herz um Angst rief und dann die auf ihn sehen werden, strahlen vor Freude. In der alten Luther-Übersetzung heißt, die auf ihn sehen werden erquickt. Also der erste Versuch, falsche Motive zu unterschieben, falsche Anschuldigungen. Dann kommt das zweite, der Versuch durch Entmutigung der Feinde. Die Mauer, die hebt doch nichts. Jetzt kommt das nächste, was wir gelesen haben. Der Mauerbauch und der Versuch der Einschüchterung durch die Feinde. Es gelang den Feinden nicht, den Mauerbau durch falsche Anklagen, durch beißenden Spott zum Erliegen zu bringen. Und nun versuchen sie es mit Einschüchterung und einem in Stillen geplanten Angriff auf die Einwohner in Jerusalem. Wo geistliches Leben entsteht, versucht der Feind es auf die unterschiedlichste Weise. Auch durch Einschüchterung. Das kann ganz verschieden sein. George Whitefield ging in England auf die Plätze, wo die Darsteller waren, Schausteller mit Tierkämpfe und anderen. Da waren sonntags 10.000 bis 20.000 Leute. Und er stellte dort einfach am anderen Ende seine Feldkanzel auf und ging hoch und fing an zu predigen, das Evangelium ganz klar. Und da kamen Tausende von Leuten zu ihm hin. Und dann hat es den Schaustellern so geärgert, dass sie versucht haben, mehrfach George Whitefield und die Brüder umzubringen. Dass sie vorgegangen sind, versucht haben, die Kanzel umzustoßen, die gewackelt hat und alles. Whitefield ließ sich nicht einschüchtern, sondern hat im Glauben weiter gepredigt. Aber dass wir sehen, die Gefahr, der Feind möchte uns einschüchtern, dass wir einknicken und den Rückzug antreten. Wenn wir in der Abhängigkeit von Christus bleiben, dann kann er nie mehr wie uns ängstigen. Die Bibel sagt uns, 1. Petrusbrief, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Löwe brüllt. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können fliehen, dann rennt der Löwe uns hinterher und brüllt weiter. Dann hat er gewonnen. Aber die Bibel sagt uns was anderes. Dem widersteht im Glaube. Da wird's einem Angst, wenn ein Löwe brüllt. Und dann kann er brüllen, wie er will, aber dann kann er uns nichts anhaben, wenn wir ihn im Glauben trotzdem widerstehen. Paulus sagt uns, wenn Gott für uns ist, wer mag gegen uns sein? Wir haben persönlich Kontakt zu einem Ehepaar, die auch in einer Gemeinde in einer ganz schwierigen Situation sind, wo es um geistliche Missstände geht. Und jetzt schüchtert man sie ein. Jetzt sagt man zu ihnen, wenn ihr weggeht, seid ihr schuld, dass die Gemeinde sich spaltet. Ich habe zu diesen Leuten gesagt, lasst euch nicht einschüchtern. Ihr habt keine Spaltung gewollt, ihr habt an der Bibel festgehalten. Und wenn ihr weggeht und die Gemeinde spaltet sich, ist das nicht eure Schuld. Dann ist es die Schuld der Gemeinde und der anderen. Aber verstehen Sie, einschüchtern. Und dann fangen viele an, einzuknicken vor einer Sache und den Rückzug anzutreten. Es ist die Gefahr, dass wir dann zurückweichen. Es gibt aber noch eine Gefahr. Nehemia hat Wachen und Verteidigungsmaßnahmen aufgestellt. Er ließ den Bau aber nicht unterbrechen. Er hat ihn trotzdem fortgesetzt, wenn er die Kräfte auch teilen musste. Er hat sich nicht nur mit der Abwehr der Feinde beschäftigt, sonst wäre der Bau zum Erliegen gekommen. Und diese Gefahr müssen wir auch erkennen. Es ist wichtig, dass wir in der heutigen Zeit klare biblische Linien ziehen, Dingen bei Namen nennen. Aber es ist die Gefahr, dass wir uns dann nur noch im Abwehrkampf befinden und dann nur noch auf alles schießen, was sich irgendwo bewegt. Und dass wir sehen, wir brauchen klare Linienziehungen. Aber wir sollen auch im biblischen Sinn konstruktiv bleiben. Dass wir unser ganzes Gewicht auf das geistliche Wachstum legen. In der Gemeinde auf den geistlichen Aufbau, den uns die Bibel sagt. Im persönlichen Leben auf dem verborgenen Wandel in Christus, auf die geistlichen Charaktereigenschaften, die er in uns zu seiner Ehre ausprägen möchte. Und dass auch etwas sichtbar wird von der Herrlichkeit der Gemeinde Jesu und der Berufung der Gemeinde Jesu im biblischen Sinn. Wenn wir nicht mehr christozentrisch sind, sondern uns nur noch auf die Abwehrkämpfe konzentrieren und in Streitereien verwickeln, dann wird das kein gutes Zeugnis für den Herrn sein. Wir brauchen beides, die Wachen, ganz klar, jeder hat sein Schwert um am Schluss, aber dass auch das geistliche Leben und die Gemeinde auferbaut wird. Lassen wir uns nicht einschüchtern, aber lassen wir uns auch nicht das Wachstum in der Nachfolge und den Aufbau der Gemeinde durch solche Auseinandersetzungen nehmen. Gott machte den Rat der Feinde zunichte, als sie sahen, dass Nehemia klare Maßnahmen ergriffen hatte. Es ist interessant, viele furchteinflößende Dinge verlieren plötzlich ihren Schrecken, wenn wir lernen, ihnen im Glauben zu widerstehen. Nicht mit unserer Kraft, aber mit der Kraft des Herrn Jesus keinen Zentimeter zurückweichen. Widerstehe dem Teufel, so flieht er von euch, steht im Jakobusbrief. Und mir hat das auch ein Bruder gesagt, den ich sehr schätze. Wir haben es dort gehabt von Personen. Es gibt ja Personen, gell, die kann nichts aus der Ruhe bringen. Die treten einem gegenüber ganz selbstsicher auf. Und was sie sagen, das ist absolut so. Da ging es auch um geistliche Entwicklungen. Und da hat er zu mir gesagt, man muss nur lernen, solchen Personen ebenfalls bestimmt gegenüberzutreten und sich nicht einschüchtern zu lassen. Und dann kann es sein, dass sie plötzlich an irgendeiner Stelle zurückweichen zu beginnen, wo man das niemals gemeint hätte. Nehemia hat gesehen, wie die Feinde zurückwichen. Er wurde nicht leichtsinnig. Er ließ trotzdem in Kampfbereitschaft weiterbauen. Ich habe Ihnen gesagt, die eine Gefahr ist, dass wir uns nur noch mit den Feinden herumschlagen und nicht mehr den Stellenwert des persönlichen geistlichen Wachstums und der Auferbauung der Gemeinde Jesus sehen. Aber Es gibt eine zweite Gefahr, wenn der Herr Jesus Durchbrüche und Wachstum schenkt. Wir werden darüber froh und dankbar, dass wir die Gefahr nicht mehr sehen und dass wir beginnen, in einer falschen Weise die geistlichen Waffen niederzulegen. Und dann hat der Feind oft anschließend ein leichtes Spiel. Das gilt für das Leben in der Nachfolge, das gilt für den Bau der Gemeinde Jesu. Und die gefährlichsten Augenblicke sind oft die, wenn uns der Herr Jesus geistliche Siege geschenkt hat. Man ist dankbar, man ist abgespannt, man macht es in falscher Weise sich gemütlich, man beginnt die geistliche Waffenrüstung auszuziehen, ist müde vom Kampf. Und der Feind kommt hinten durch und bringt eine Gemeinde oder Nachfolger Jesu zum Fall. Es ist einmal interessant, wenn Sie Davids Sünde im Zusammenhang lesen. Genau in Kapitel 10, Vers 19 ist die Rede vom Sieg, den ihm der Herr geschenkt hat. Und dann in Kapitel 11, Vers 1 fällt er an einer Stelle, wo es keiner von uns vermutet hätte, nach diesem Sieg, den ihm der Herr geschenkt hat. Nehemia legte nicht die Waffen nieder, als er gehört hat, sie sind weg, sondern er ließ die Waffen weiterbauen in Kampfbereitschaft, obwohl die Feinde zurückgewichen waren, weil er wusste, dass es trotzdem darum ging, wachsam zu bleiben. Die Einwohner hatten Angst, wir haben es gelesen, aber Nehemia hat ihren Blick auf den Herrn gerichtet und so wurden sie standhaft. Standhaftigkeit heißt nicht, dass wir keine Angst mehr hätten, aber in aller Angst und Bedrängnis, vielleicht mit zitternden Knien, ob das äußerlich oder innerlich ist, dass wir trotzdem dem Herrn vertrauen. In aller Bedrohung durch die Feinde war für Nehemia das Gebet immer wieder der Zufluchtsort. Es ging nicht um seine Arbeit, sondern um die Ehre des Herrn. Und lasst uns wieder ganz neu beginnen, unser persönliches Leben und das Leben der Gemeinde Jesu nach dem Wort Gottes aufzuerbauen. Gleichzeitig aber wachsam sein für alle Gefahren und Strategien des Feindes. Ob das falsche Anschuldigungen sind, Entmutigung ist, ob das Einschüchterung ist, wir kommen dann noch auf eine weitere Strategie, wie er es wieder ganz anders versucht hat, die Feinde den Mauerbau zu stoppen, dass wir hier aufmerksam sind, um Bewahrung beten, um seiner Strategie nicht zum Opfer zu fallen. Aber dann können wir alles immer wieder ganz getrost an den Herrn abgeben. Es ist nicht unsere Sache, sondern es ist seine Sache. Und ich schließe deshalb heute mit dem Liedvers, den Sie alle kennen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar sprost zum Licht empor, wird sterben in der Erde Schoß, vorher vom eigenen Wesen los, im Sterben los, vom eigenen Wesen los. Amen.
Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.